HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen überprüft regelmäßig für die Bundesländer, ob und wie die Bildungsstandards in der Schule eingehalten werden. Der jetzt vorgestellte Bildungstrend kommt zu einem besorgniserregenden Ergebnis. Mit Ausnahme von Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz sind die Viertklässler in Deutschland in Deutsch und Mathe 2021 im Vergleich zum letzten Trend 2016 noch mal deutlich schlechter geworden. Die Zahl derer, die noch nicht einmal den Mindeststandard erreicht, steigt. Auch in Hessen. Heidi Radwilas berichtet.
Heike Ackermann ist Lehrerin an einer Grundschule in Kaufungen bei Kassel. Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends spiegeln das, was sie tagtäglich bei den Schulkindern beobachtet, zum Beispiel in Deutsch.
Die Kinder können immer weniger, immer schlechter lesen, immer schlechter zuhören. Der Grundwortschatz wird immer weniger. Also man spricht mit ihnen und ihnen fallen die einfachsten Wörter nicht ein.
Durch ihre Arbeit bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW höre sie das von vielen hessischen Lehrkräften. Laut IQB-Bildungstrend erreichen die Viertklässler in Mathe und Deutsch auch in Hessen immer häufiger noch nicht mal den Mindeststandard. Beim Lesen etwa blieben 2021 knapp 15% unter dem Mindeststandard, konnten also beispielsweise aus einem sehr vereinfachten Busfahrplan nicht ablesen, wann der nächste Bus fährt. Beim Schreiben blieben fast 30% unter Mindeststandard, beim Rechnen rund 22%. Beim Zuhören waren die hessischen Grundschüler etwas besser, ansonsten lagen sie voll im abgesackten Bundesschnitt. IQB-Vorstand Petra Starnath sagt,
der Kompetenzrückgang in Deutschland insgesamt entspricht einer Lernzeit von circa einem Drittel Schuljahr im Lesen, einem halben Schuljahr im Zuhören und einem Viertel Schuljahr im Bereich Orthographie und in Mathematik.
Das hessische Kultusministerium bezeichnet die Ergebnisse als absolut unbefriedigend. Sie zeigten, dass die Corona-Pandemie mit den Schulschließungen tiefe Spuren bei den Kindern hinterlassen habe. Allerdings heißt es in dem schriftlichen Statement des Ministeriums auch.
Es zeigt sich, dass Hessen mit der Verstärkung in der Deutschförderung richtig liegt. Dazu gehören unter anderem die verbindlichen Vorlaufkurse vor der Einschulung, die jetzt zusätzlichen Deutschstunden in Klasse 3 und 4 oder die spezielle Förderung mit der verpflichtenden Lektüre eines ganzen literarischen Werks in jeder Jahrgangsstufe der Sekundarstufe 1.
Christoph Degen von der SPD sieht in den Studienergebnissen ein schlechtes Zeugnis für Hessen.
Wir müssen vor allem auch die Grundschulen aufwerten, nicht nur mit einer besseren Bezahlung der Lehrkräfte, sondern auch mit den Stunden. Hessen ist ziemliches Schlusslicht, was die Anzahl der Unterrichtsstunden an den Grundschulen angeht.
Weil Zugewanderte und Kinder aus sozial schwachen Familien besonders schlechte Leistungen zeigten, will Moritz Promny von der FDP eine spezielle Förderung für sie.
Damit geht einher, dass die Landesregierung entschlossener gegen den Lehrkräftemangel vorgehen und auch digitale Möglichkeiten der Förderung auf den Weg bringen muss.
Wie viele fordert auch Thilo Hartmann von der GEW eine Sprachförderung schon in der Kita. Dass der Bund hier Fördergelder streiche, sei falsch. Seine Lösung für die Probleme in der Grundschule?
Dass wir jetzt die Sprachkitas nicht abschaffen, sondern noch mal deutlich ausbauen, dass wir tatsächlich mehr Lehrkräfte einstellen und dass wir im Ganztagsbereich ein gutes Angebot für die Kinder zur Verfügung stellen, was mehr ist als nur Betreuung.
Eine Strategie, die bei Geld- und Fachkräftemangel nicht einfach umzusetzen sein dürfte.
Der Bildungstrend. Hessen liegt bundesweit im Mittelfeld mit besorgniserregender Tendenz allerdings. Heidi Radwilas berichtete. Der Welttag zur Beseitigung von Armut liegt jetzt hinter uns und unsere Reporterin Alina Leimbach hat im Kreis Gießen recherchiert. Dort gab es gerade eine große Armutskonferenz mit vielen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung. Außerdem waren Expertinnen und Betroffene dort und sie haben sich mit der Frage beschäftigt, was können Kommunen gegen Armut tun? Alina Leimbach hat nachgefragt.
Auch wenn wir vielleicht eher an die Bundesregierung denken, auch die Landkreise und Kommunen können viel gegen Armut tun, sagt Anita Schneider, die Gießener Landrätin.
Sei es das Thema fehlender bezahlbarer Wohnraum. Ein weiteres Thema ist Bildung. Wir sind zwar nicht für Bildung in der Schule zuständig, aber Bildung beginnt in der Kita. Das heißt, auch hier können Kommunen durch Familienzentren beispielsweise gute Grundlagen schaffen.
Punkte, die an dem Tag immer wieder auftauchen als Probleme, die überbordende Bürokratie, Zuständigkeitswirrwarr, unverständliche Formulare. Viele Menschen beziehen nämlich gar nicht erst ihre Sozialleistungen. Bei der Grundsicherung im Alter sind es schätzungsweise nur die Hälfte, die ihre Leistungen beantragt. Hier können die Kommunen einiges tun, findet beispielsweise Claudia Klee, Regionalgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Menschen müssen überzeugt werden, ihre Scham zu überwinden, sich zu trauen und oder befähigt werden, komplizierte Anträge auszustellen.
Viele fordern deswegen auf dem Forum mehr Behördenlotsen, mehr niederschwellige Hilfen, zum Beispiel in den Kitas oder Seniorentreffs und vielleicht auch eine eigene Kampagne des Landkreises. Auch beim Thema Wohnkosten könnte der Kreis noch deutlich mehr machen, findet Reinhard Hamel von der Linksfraktion des Kreistags.
Das sind die Kosten der Unterkunft. Dort müsste ein Moratorium durchgesetzt werden. Das heißt, dass die tatsächlichen Kosten für die Miete erstattet werden.
Das würde dann für die Menschen gelten, die aktuell Hartz IV oder Grundsicherung bekommen. Denn im Schnitt, sagt Hamel, geben die im Landkreis Gießen monatlich noch einmal 40 Euro von ihrem Regelsatz aus für die Miete, obwohl der dafür gar nicht gedacht ist. Viele gehen von der Konferenz mit vielen Ideen nach Hause. Doch war das mehr als nur eine Redeveranstaltung? Claudia Klee vom Paritätischen sagt:
Ich glaube, es war ein sehr guter Aufschlag, Zahlen, Daten, Fakten zu haben. Und vor allen Dingen, jede Armutsprävention erfordert auch Armutssensibilität. Und ich glaube, dafür war das heute ein sehr gelungener Auftakt.
Was können Kommunen gegen Armut tun? Alina Leimbach aus Buseck zum Welttag zur Beseitigung von Armut. Ja, in 2 Monaten ist es wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür und da fragen sich die Hessen, wie ist es um einen Baum bestellt? Zumal, wenn er aus Hessen kommen soll auch. Hat der Sommer dem Baum geschadet und wie ist die Lage auf dem Markt aktuell? HR-Inforeporter Rainer Janke hat den Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum getroffen und war im Tann, um sich ein Bild vom Baumbestand zu machen.
Während unten im Tal die Sonne scheint, liegen die Hänge des Habichtswaldes bei Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis noch im dichten Nebel. In einer eingezäunten Schonung ist heute früh trotzdem schon ein Mann unterwegs. Es ist Holger Schneider. Der Mann ist Tannenbaumzüchter und Vorsitzender des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum. Und er hat heute viel zu tun.
Wir sind gerade dabei, die Bäume auszusuchen, die dies Jahr Weihnachten die Wohnstuben erhellen sollen.
Und deshalb trägt Schneider über seiner regenfesten Kleidung eine kleine Schürze mit kleinen Taschen und vielen bunten Zettelchen drin durch den Wald.
Die Zettelchen nennen sich Etiketten und damit klassifizieren wir die Bäume. Und jeder Baum kriegt dann entsprechend seiner Größe ein verschiedenfarbiges Etikett. Es kann ja sein, vor Weihnachten liegt Schnee, dann sehe ich ja gar nicht mehr, wie sieht der Baum aus, wie groß ist der Baum. Und so sehe ich halt immer noch, der ist rot, der ist 2 Meter groß.
Jetzt liegt noch kein Schnee und wir können die Tannen in voller Pracht genießen. Viele sind schön gewachsen und sattgrün, so wie dieses Exemplar.
Das ist auf alle Fälle ein sehr schöner Baum. Sehen auch, die Nadeln sind richtig schön kräftig. Das hat also die letzten paar Wochen hatten wir ja wieder Regen. Das hat nochmal einiges gebracht für die Ausfärbung.
Aber es geht nicht allen Tannen so gut. Ganz unten im Schatten des 2,5 Meter Baums zeigt mir Schneider ein kleines, komplett braunes Mini-Bäumchen.
Den haben wir im Frühjahr neu gepflanzt als 3-Jährigen aus der Baumschule. Und wie Sie sehen, da ist nichts Grünes mehr dran.
Denn während die großen Bäume den trockenen Sommer gut überstanden haben, sind die frischen Setzlinge fast alle verdörrt. Apropos Sommer, es gibt hier in Schneiders Schonung eine ganze Reihe Tannen, die schon seit fast einem halben Jahr verkauft sind, verrät er.
Es gibt sogar im Sommer schon Leute, die sich ihren Weihnachtsbaum aussuchen bei 30 Grad im Schatten. Wenn die spazieren gehen, kommen die vorbei und gucken sich halt ein bisschen um, kommen dann Zettelchen dran und die kommen dann Weihnachten wieder.
Aber so denken nicht alle Hessen. Fragt man auf der Straße, dann haben derzeit noch längst nicht alle Weihnachten und den Baum auf dem Zettel.
Nee, jetzt noch nicht. Der fällt hier, ist ja ohne Nadeln dann im Zimmer. Was will ich da mit dem Tannenbaum ohne Nadeln?
Nein, so ein bisschen früh, würde ich sagen.
Worauf die Hessen sehr wohl immer mehr achten, ist, dass ihr Weihnachtsbaum aus der Region kommt. Und das freut natürlich auch Holger Schneider.
Die Leute fragen, wo kommt der Baum her oder kommen halt auch gezielt zu uns und den anderen hessischen Betrieben, die Weihnachtsbäume produzieren, weil sie halt einen regionalen Baum kaufen wollen und nicht einen, der, weiß ich, schon 1000 Kilometer auf dem LKW gefahren ist.
Bis die Hessen aber ihren eigenen regionalen Baum kaufen können, dauert es noch ein paar Wochen. So Anfang Dezember beginnt für ihn und seine Kollegen der große Verkaufsstress.
Wir verkaufen ab 6. Dezember und weiß ich, 2-3 Tage vorher fangen wir halt an mit Einschlag und dann wird jeden Tag frisch neu geschlagen.
Wie ist es um Hessens Weihnachtsbäume 2022 bestellt? Rainer Janke über den Baumbestand. Am Dienstagabend wird in Frankfurt die Buchmesse feierlich eröffnet, unter der Beteiligung des spanischen Königspaars und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Spanien ist in diesem Jahr Ehrengast der Buchmesse. Seit 2019 wurden um die 400 Titel aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt. Ja, und wie sich das Gastland auf der Messe präsentiert, welche Autorinnen und Autoren dabei sind, das hat für uns Nadine Kreuzhaller zusammengefasst.
Sprühen der Kreativität. Mit diesem nicht gerade bescheidenen Motto tritt Spanien als Ehrengast an. Vor Vorfreude jedenfalls sprühen Literaten und Organisatorinnen schon jetzt, sowie die Schriftstellerin Cristina Morales.
Ich bin zum ersten Mal auf die Frankfurter Buchmesse eingeladen. Ich bin total neugierig. Ich merke schon jetzt, es gibt ein großes Interesse an der spanischen Literatur und ich freue mich darauf, neue Menschen zu treffen und mich mit ihnen ernsthaft über Literatur austauschen zu können.
Über 100 Autorinnen und Autoren reisen mit ihren Büchern an. Die Themen, von denen sie erzählen, sind so vielfältig wie die Sprachen, auf denen sie schreiben. Katalanisch, Baskisch, Galizisch und Spanisch. Der Ehrengastauftritt soll diese Vielfalt widerspiegeln, so Projektleiterin Elvira Marco.
In España el 25% de lo que se publica es en otras lenguas oficiales.
In Spanien werden 25% der Bücher in den anderen offiziellen Sprachen veröffentlicht. Das gehört zur Realität in Spanien. In den Schulen wird auf verschiedenen Sprachen unterrichtet. Abgesehen vom Thema des Nationalismus sollten wir das also auch zeigen. Als Spanien vor 31 Jahren Ehrengast auf der Buchmesse war, war es noch ein völlig anderes Land, nach der Franco-Diktatur immer noch auf dem Weg in die Demokratie. Wir möchten das Spanien von heute zeigen.
In aktuellen Büchern geht es um die Franco-Ära aus Sicht der Enkelgeneration, um die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, um Stadt- und Landflucht, um Einwandererperspektiven. Oder um den Blick von außen auf Spanien, wie bei Fernando Aramburu, der vor 4 Jahren mit seinem Familienepos über die baskische Terrororganisation ETA einen Bestseller landete und nun in Die Mauersegler von einem lebensmüden Mann erzählt. Seit fast 40 Jahren lebt er in Hannover.
Ich beobachte mein Herkunftsland aus der Entfernung. Ich lese auch die deutsche Presse, auch wenn man über Spanien berichtet. Und das gibt einen, glaube ich, ziemlich komplexen Sichtpunkt.
Nach der aktuellen spanischen Literatur befragt, fällt Aramburu auf, sie wird vor allem von Frauen geprägt. So wie Cristina Morales. In ihrem preisgekrönten Roman Leichte Sprache stellt sie 4 junge Frauen mit geistigen Beeinträchtigungen ins Zentrum, die gegen staatliche Bevormundung rebellieren.
Das Schreiben von Leichte Sprache dauerte 3 Jahre und wurde zu einem politischen Prozess. Als ich den letzten Punkt unter den Text gesetzt hatte, fühlte ich mich freier. Ich hatte gelernt, Dinge beim Namen zu nennen, die vorher unerträglich waren, aber jetzt endlich greifbar wurden.
Bei aller Ernsthaftigkeit, der Spaß soll nicht zu kurz kommen beim Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse.
Ich habe versprochen, den DJ zu machen. Reggaeton, Twerk will ich auflegen. Nein, nein, ohne Tanzen geht es nicht.
Ehrengast der Buchmesse in Frankfurt, das Gastland Spanien und wie es sich bei uns in Hessen präsentieren wird. Einen Ausblick gab es von Nadine Kreuzhaller. Ja, und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. In der ARD-Audiothek gibt's unter anderem auch diese Sendung zum Nachhören.